Und mit euch möchte ich erst nochmal in meiner letzten Stunde 5. Mose 6 aufschlagen. Ich erinnere an das Thema: Hilfe, ich bin Papa, was soll ich jetzt tun? Darüber wollte ich einige Lehrstunden machen. Und letztes Mal hatte ich dazu einige Punkte auch schon erwähnt, als Übersicht sozusagen. Und eine der zentralen Stellen bei diesem Thema ist 5. Mose Kapitel 6. Ich lese ab Vers 6 oder ab Vers 5 ist besser, denn hier ist das Ziel definiert. Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das höchste Gebot. Und das ist, was wir bei unseren Kindern sehen möchten. Und dann zeigt Mose, was Gott uns vorgibt, um dahin zu kommen mit all unseren Nachkommen. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Wege gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deiner Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Soweit. Bei der letzten Lehrstunde, ist schon eine Weile her, habe ich gezeigt, wie Gott ein Ziel gesetzt hat für jede Familie, dass die Familie das Mittel ist, das Gott in dieser Welt gegeben hat, um ein Volk zu haben, dass jeder in jeder Ehe Nachkommenschaft da sein soll, nach Malachi Kapitel 2, dass Gott jedem Vater die Aufgabe in der Familie gegeben hat, die wir hier in 5. Mose 6 finden, aber auch im großen Missionsbefehl in Matthäus Kapitel 28, die letzten Verse. Dieser Befehl, Jünger zu machen, fängt in der Familie an. Man braucht nicht erst anfangen, indem man an die Enden der Welt geht. In der Apostelgeschichte sagt Jesus, den Jüngern, fangt in Jerusalem an und dann in Judäa und dann in Samaria und dann bis an die Enden der Welt. Und das ist so ein bisschen, man kann damit anfangen, fang erst mal in deiner Familie an. Und dann geh nach draußen und dann bis an das Ende der Welt. Und wir haben im Neuen Testament gesehen, dass durch Paulus uns das auch gegeben ist, dass ein Mann nur dann als Ältester qualifiziert ist, wenn er in seiner Familie treu diesen Auftrag Gottes wahrnimmt, seiner Familie gut vorsteht und so ein guter Vater ist und zeigen kann, dass er eine kleine Herde, die Gott ihm anvertraut hat, in diesem natürlichen Bereich der Familie, dass er diese weiden kann, geistlich ernähren kann, und dann kann man ihn auch als Ältesten in der Gemeinde berufen, und dann ist er auch qualifiziert, erst dann, nicht vorher, hinauszugehen in die Welt und dort Jünger zu machen. Aber jeder Vater, unabhängig davon, ob er als Ältester oder als Missionar, als Gemeindegründer berufen ist, jeder Vater hat diese Aufgabe, in seiner Familie seine Kinder zu Jüngern Jesu heranzuziehen. Und wie wir das in dem Rahmen der Familie machen sollen, was die Schrift dazu sagt, das ist das Thema. Das meine ich damit, wenn da diese Überschrift steht: Hilfe, ich bin Papa, was soll ich jetzt machen? Das ist eine Frage, die ich oft, nicht in dieser Formulierung, aber in Gesprächen herausgehört habe, in der Zeit, wo ich noch Lehrer war und oft Gespräche mit christlichen Eltern hatte und den Eindruck hatte auch, ja, man weiß nicht wirklich, was man tun soll. Man weiß eine Sache: ich muss beten, dass meine Kinder gläubig werden, und das ist natürlich sehr wichtig und zentral, aber die Schrift hat viel mehr dazu zu sagen. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder gläubig werden, dass sie den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all ihrer Kraft, dann ist das Evangelium ein ganz zentraler, die zentrale Botschaft. Und deswegen ist mein zweites Thema heute das Evangelium im Mittelpunkt der christlichen Familie. Das Evangelium im Mittelpunkt der christlichen Familie. Das ist es, wovon wir reden müssen. Das ist, was wir wollen, dass unsere Kinder das verstehen. Und wenn das so sein soll, dann kann das Evangelium nicht irgendwas sein, was vielleicht ab und zu mal erwähnt wird, was das Kind ab und zu in der Predigt am Sonntag hört oder hier und da mal im Gespräch zwischen den Eltern belauscht. Es muss im Zentrum der Familie stehen. Jetzt kannst du mal weitermachen. So, das hat Spurgeon gesagt. Die christliche Familie war das Bollwerk der Gottseligkeit in den Tagen der Puritaner. Aber in unseren bösen Tagen gibt es hunderte von sogenannten christlichen Familien, die keinen Familiengottesdienst haben, die ihren Kindern keine Grenzen setzen, sie nicht mit gesunder Lehre unterweisen, sie nicht zum Gehorsam erziehen. Schaut euch an, wie die Familien von vielen bekennenden Christen genauso schick oder so modisch angezogen sind, genauso albern sind, genauso gottlos wie die Kinder von Atheisten. Wie können wir hoffen, dass das Königreich unseres Herrn zunimmt, wenn seine eigenen Jünger, ihre Söhne und Töchter nicht das Evangelium lehren?
Kannst du angehen,
nee. Sorry. Ich kann die Quelle nicht angeben. Ich habe mir es nicht dazu geschrieben. Nächstes Mal denke ich dran, dass ich das machen muss. Das ist ein Zitat.
Sermon 620, Volume 5.
Ja, einmal steht es da, aber das wurde zitiert in einem Buch von Woody Borkum, glaube ich. Family Shepherds. Da kannst du nur, aber er hat auch keine Quelle angegeben. So the most important point is, how can we hope to see the kingdom of our Lord advance when his own disciples do not teach his gospel to their own sons and daughters? Stop. Zurück, Deutsch. Das war der letzte Satz, ja. Das ist das Wesentliche. Wie können wir hoffen, dass das Königreich unseres Herrn zunimmt, wenn seine eigenen Jünger, ihre Söhne und Töchter nicht das Evangelium lehren? Wir, die Kinder Gottes, und insbesondere die Väter, wir haben die Aufgabe, das Evangelium unseren Kindern zu lehren. Und das ist die vornehmste Aufgabe jedes Vaters. Und dafür ist es unerlässlich, dass das Evangelium im Mittelpunkt der Familie steht. Und dafür ist es notwendig, dass der Vater genau versteht, was das Evangelium ist und wie er es in der Familie verkündigen soll. Okay, wenn man jetzt hinausgeht und stellt die Frage, was ist das Evangelium? Na, wir wundern uns nicht, dass die Leute auf der Straße das nicht wissen. Wenn man aber jetzt in verschiedene Gemeinden geht, wird man unterschiedliche Antworten bekommen. Ich habe mal einige Brüder hier gefragt, so per E-Mail, und zwei Antworten habe ich auch gekriegt. Aber es ist auch kein Wunder, dass wir in der gleichen Gemeinde von unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Antworten bekommen. Denn es ist nicht wirklich ein Bibelvers, der sagt, und das Evangelium ist, und dann kommt eine Definition des Evangeliums. So, wir haben etwas daran zu arbeiten, um wirklich zu verstehen, was sind diese zentralen Wahrheiten, die zum Evangelium gehören, die wir verstehen und unsere Kinder lehren müssen. Zuerst will ich ein oder zwei Missverständnisse ausräumen. Wenn man fragt, was ist das Evangelium, bekommt man mit großer Antwort von sehr vielen bekennenden Christen eine sehr dünne Antwort und oft auch eine falsche Antwort. Und bei den meisten hat es sich festgesetzt, das Evangelium, dabei geht es darum, wie man ein Christ wird. Das Evangelium, ja, wir sagen, wir evangelisieren, das heißt, beim Evangelium geht es darum, den Leuten zu sagen, wie wirst du Christ? Sozusagen, das Evangelium ist die Eintrittskarte ins Christentum oder in die Gemeinde oder ins Reich Gottes, wie man es auch formulieren will. Und vielleicht hört man auch etwas davon, wie das in verschiedenen Missionswerken so definiert wird, um es möglichst auf einen einfachen Nenner zu bringen, damit man den Leuten auf der Straße in 3-4 Sätzen sagen kann, okay, wenn du das machst, dann bist du Christ. Sehr bekannt sind die 4 geistlichen Gesetze, die so genannten vier geistlichen Gesetze, die Bill Bright von Campus für Christus formuliert hat. Nach meinen Quellen war das 1958. Hatte, ich würde so sagen, das Evangelium reduziert auf vier Punkte, die die meisten schon irgendwie gehört haben. Der erste Punkt ist: Gott liebt dich. Bill Bright heißt der, ja. Gott liebt dich. Der zweite Punkt ist: Der Mensch ist sündig. Der dritte: Christus rettet den Menschen. Und der vierte: Jeder muss Christus persönlich annehmen. Nun, und dahinter steht dieser aufrichtige Wunsch, den Menschen auf einfachst möglichste Weise zu erklären, wie sie zu Christus kommen können. Aber wir müssen doch sagen, dass das ist nicht das Evangelium. Das ist zu stark vereinfacht, und manches davon würden wir sagen, das gehört überhaupt nicht zum Evangelium. Der erste Punkt, Gott liebt dich, ist schon mal überhaupt kein Teil des Evangeliums. Keiner der Apostel und auch nicht der Herr Jesus Christus ging durch Judäa und hat den Leuten gepredigt, Gott liebt euch alle. Das werden wir nirgends finden. Vielleicht eine kleine Hausaufgabe, nehmt mal eure Konkordanz und guckt nach, wie oft das Wort Liebe oder Agape in Apostelgeschichte vorkommt. Da haben wir ja alle Predigten von Paulus und Petrus und so weiter. Guckt mal, wie oft es in den Predigten oder überhaupt in der ganzen Apostelgeschichte vorkommt. Hausaufgabe. Das ist nicht das Evangelium. Wenn wir auf die Straßen von Wetzlar gehen, dann fangen wir nicht damit an, den Leuten zu sagen, Gott liebt euch. Und sagen sie, alles klar, dann können wir ja weiterlaufen. Das Evangelium, wir müssen es auch verstehen, ist nicht einfach die Botschaft, wie wir errettet werden. Und wenn du glaubst, bist du ein Christ und dann kannst du anfangen, geistlich zu wachsen, also am Anfang des Christentums, das Evangelium, und dann kommen die richtig kräftigen Wahrheiten der Schrift, die wir dann verstehen, wenn wir so richtig studieren und zur Gemeinde gehören und lehrmäßig gute Predigten hören, dann wachsen wir im Glauben, richtig, dann nehmen wir zu und lernen endlich die Wahrheiten kennen, die über das Evangelium hinausgehen. Das ist ein falsches Verständnis des Evangeliums. Das Evangelium ist nicht einfach nur ein Einstieg ins Christentum. Das Evangelium ist allumfassend. Es ist etwas, was unser ganzes Leben als Christ prägt und das deswegen auch beständig im Mittelpunkt der Familie stehen muss. Es ist allumfassend. Wenn ich jetzt die Frage stelle, was ist das Evangelium? Ich habe gerade gesagt, ein Beispiel gegeben, was es nicht ist. Was ist es denn? Dann geht es mir nicht darum, in dem Kontext von meinem Thema, dass wir als Christen oder als Gemeinde damit eine klare biblische Position definieren. Natürlich ist das wichtig. Es geht mir auch nicht in erster Linie darum, dass wir beim Evangelisieren und beim Gemeindegründen genau wissen, was sollen wir denn verkündigen, was ist das Evangelium. Das ist natürlich extrem wichtig. Aber in dem Zusammenhang hier geht es mir darum, dass jeder Vater, dass alle Eltern unter uns ein klareres Verständnis bekommen von diesen geistlichen Wahrheiten, die wir mit Evangelium beschreiben, damit wir sie ganz praktisch in den Mittelpunkt unseres Familienlebens stellen können, um unseren Auftrag zu erfüllen, den Gott uns gegeben hat, als Väter, als Eltern, unsere Kinder zu Jüngern Jesu zu machen. Man kann umgekehrt fragen, wie kann ich hoffen, dass meine Kinder gläubig werden, wenn ich selber nicht mal weiß, was das Evangelium ist? Was ist das Evangelium? Das ist eigentlich eine Frage, wo man denkt, das sollte jeder Christ beantworten können. Wie kann jemand evangelisieren, wenn er darauf nicht eine klare Antwort hat? Wie können wir Gemeinde gründen, wenn wir die Fragen nicht klar beantworten können? Und wie kann ein Vater seine Kinder erziehen und hoffen, dass sie gläubig werden, wenn er nicht ein gutes Verständnis davon hat? Okay, ich habe die weisesten Leute in unserer Gemeinde gefragt und manche haben mir eine E-Mail zurückgeschickt und andere nicht, haben sich nicht getraut. Auch die Frage, was ist das Evangelium? Erkläre das Evangelium in weniger als 100 Worten, habe ich so E-Mails geschickt, damit ich nicht 20 Seiten kriege, weil kürzlich habe ich gehört, jemand hat einen Brief an jemand geschickt und hat das Evangelium mit 20 Seiten erklärt. Und das kann angemessen sein, wenn ich Zeit habe. Aber um ein klares Verständnis zu haben, hier in diesem Kontext, habe ich mal die Vorgabe gegeben, weniger als 100 Wörter. Mach mal weiter. So, versteht das nicht, Mist. Das ist nicht eine dogmatische Aussage, die wir jetzt so, wenn ich damit übereinstimmt, der hat ein Problem, das habe ich gebastelt, deswegen ist es falsch. Es enthält Fehler. Das ist, so gut wie ich persönlich jetzt alles in einen kurzen Satz packen könnte oder in zwei, um die geistlichen Realitäten zusammenzufassen, die beschreiben, was ist das Evangelium. Und ich möchte das jetzt Stück für Stück durchgehen. Da sind einige Schlüsselwörter drin, die auf jeden Fall auftauchen müssen, wenn man über das Evangelium redet. Oder wenn man über das Evangelium nachdenkt. Auf jeden Fall, das Evangelium ist eine gute Nachricht. Das drückt einfach aus, was das Wort Evangelium übersetzt ist. Ich sage gleich noch mehr dazu. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch wurde. Ein vollkommen gerechtes Leben führte, um das Gesetz Gottes zu erfüllen. Am Kreuz für Sünder starb, vom Tod auferstand, um uns mit Gott zu versöhnen und so jeden Feind überwand, der zwischen uns und Gott stand. Durch dieses Erlösungswerk errettet Gott alle seine Auserwählten allein aus Gnaden, durch Glauben an Jesus und schenkt ihnen so ewiges Leben. Nun, wie gesagt, ich bin bereit, wenn jemand eine bessere Definition hat oder was dazufügen möchte. Wenn jemand was wegstreichen möchte, da bin ich bei manchen ein bisschen schwerer zu überzeugen, weil wenn jemand Jesus Christus rausstreichen möchte, dann glaube ich nicht, dass das geht, wenn man über das Evangelium spricht oder Gott oder das Kreuz oder Gnade oder Glauben. Das sind einfach Worte, die dazugehören, wenn ich das Evangelium begreifen möchte. Es ist eine Erlösung, es geht um die Versöhnung mit Gott. So, diese Dinge gehören zum Evangelium und die müssen wir verstehen und sehen, wie wir sie in unser Familienleben implementieren. Und man kann sagen, wenn man so einen kurzen Satz hat, naja, so kurz ist er nicht geworden, aber diese zwei Sätze immerhin überblicklich? Wie heißt das deutsche Wort? Sichtlich zu überblicken. Wenn ich ein Traktat erstellen will, wo das Evangelium drin sein soll, diese Dinge sollten irgendwie in diesem Traktat erklärt werden, auf verständliche Weise. Wenn ich eine evangelistische Predigt halten möchte, wenn ich in eine Gemeinde komme und möchte verstehen, ist das eine evangeliumsorientierte Gemeinde, eine biblische Gemeinde, diese Dinge sollten gepredigt werden. Wenn ich beurteilen möchte, ob jemand gläubig ist. Jemand kommt in die Gemeinde und sagt, ich möchte gerne bei euch Gemeindeglied sein. Das geht nur, wenn du gläubig bist, sage ich dann. Und dann hätte ich gern sein Zeugnis. Und dann sollte er irgendwie verstanden haben, das sind die Dinge, um die es wirklich geht. Das sind die Dinge, die ein Christ glaubt. Und wenn er irgendwelche von diesen Dingen nicht glaubt, dann kann er nicht Christ sein und kann nicht Gemeindeglied werden. Das müssen wir verstehen, wenn es um die Erlösung geht. Und deswegen sind das die Dinge, die jeder Vater, jede Mutter gut verstehen muss, die ihre Kinder zu Christus hin erziehen wollen. Die dann sehen möchten, wie ihre Kinder den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, all ihrer Kraft. Nun, das ist kurz zusammengefasst, was es ist. Und ich möchte auf jede Zeile nochmal extra eingehen, um es zu erklären, was damit gemeint ist. Und warum es so wichtig ist, das zu verstehen. Gehen wir eins weiter, Mann. Das Evangelium ist die gute Nachricht, so fängt der Satz an. Mach nochmal. Das ist meine erste Aussage. Es ist eine Botschaft. Ja, das ist vielleicht ein bisschen trivial. Aber wenn man eine Lehrstunde macht, muss man manchmal beim Trivialen anfangen und kann nicht allzu viel voraussetzen. Heutzutage ist das nicht trivial. Heutzutage haben wir viele Leute, viele Christen, die sagen, das Evangelium, du musst es den anderen vorleben. Also du brauchst gar nicht davon zu reden am Arbeitsplatz oder in der Schule oder sonst wo, und auch in der Familie. Du brauchst gar nicht davon zu reden, wenn du nur richtig lebst, dann sehen die anderen Jesus in dir und dann kommen sie schon zum Glauben oder sie kommen schon dahin, dass sie Fragen stellen. Kannst du mir mal das Evangelium erklären? Und dann kannst du vielleicht davon reden. Und das zeigt schon, da ist ein falsches Verständnis davon und das fängt an der Stelle an. Das Evangelium ist eine Botschaft, eine gute Nachricht. Und eine Botschaft kann man nicht leben, man muss sie erstmal, muss davon reden. Und so ist es in 5. Mose 6 auch, dass Gott einfach sagt, du sollst davon reden. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen, du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt. Und das ist eine gute Botschaft für uns. Wenn es nur übers Leben ginge und wenn Menschen nur dann gläubig werden könnten, wenn sie an uns sehen, dass wir vollkommene Christen sind, die nichts falsch machen, dann hätten wir schlechte Chancen. Dann hätte ich wenig Hoffnung für meine eigenen Kinder. Aber Gott sagt, rede davon und erkläre ihnen einfach diese Dinge Gottes. Und dann werde ich durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes, durch die Bibel, das Wort der Bibel dafür sorgen, dass in ihrem Herzen etwas passiert. Aber dein Job ist, davon zu reden. Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Paulus setzt das ganz selbstverständlich voraus und erklärt es hier, das geht einfach nicht. Wir müssen davon reden. Und er ist damit einstimmig mit, natürlich mit 5. Mose 6. Wir müssen davon reden, es ihnen einschärfen. Na, das ist die Frage dann an Vater, Mutter, wie oft redest du mit deinem Kind über das Evangelium? Wie oft redest du mit deinem Kind über Sünde, über Vergebung, über Jesus, über das Kreuz, über seine eigene Verderbtheit und dann den Weg davon wegzukommen? Warum starb Jesus am Kreuz, wenn ich diese Frage jetzt den Kindern stelle, die vielleicht draußen sitzen in der Kinderstunde, einfach diese Frage, warum starb Jesus am Kreuz, was werde ich für Antworten bekommen? Wenn du selber dann zu Hause in einem geschützten Rahmen, wo es sich nicht schämen muss vor einem wie mir oder nicht fürchten muss vor einem grässlichen Kerl wie mir, einfach in der vertrautesten Atmosphäre, die es auf der Welt gibt, zwischen Vater oder Mutter und Kind, da diese Frage stellt, warum starb Jesus am Kreuz? Was wird es antworten? Nun, solange es falsche Antworten gibt, kann es nicht gläubig werden. So einfach ist das. Versteht mich nicht falsch, ich sage nicht, sobald es die richtige Antwort gibt, ist es gläubig. Das ist etwas anderes. Aber eine Voraussetzung, um gläubig zu werden, ist, dass man weiß, wer Jesus ist und warum er am Kreuz gestorben ist. Woher soll jemand das wissen, wenn es ihm niemand erklärt, fragt Paulus. Und wenn dein Kind diese Frage nicht auf kindgemäße Weise so beantworten kann, dass du den Eindruck hast, als Vater, der sein Kind am besten auf der Welt versteht, er hat's verstanden. Kinder können ja nicht solche Sätze da machen, darum geht's nicht. Es geht nur darum, dass wir als Eltern immer wieder feststellen, wo steht denn mein Kind geistlich, damit ich weiß, wo ich noch weiter helfen muss, um das Kreuz zu verstehen, um Jesus zu verstehen. Und dann weiß ich, was ich in meinen Familienandachten vielleicht jetzt als nächstes lesen muss, mehr erklären muss, welche Illustrationen oder Bilder ich gebrauchen muss, dass mein Kind mehr versteht, was stellvertretendes Sühneopfer am Kreuz ist. Das meine ich. Und das, glaube ich, beinhaltet das, wenn wir davon reden, das Evangelium ist eine Nachricht, eine Botschaft. Etwas, worüber wir ständig reden müssen und die wir erst verständlich darstellen müssen. Wenn das Kind das nicht verstanden hat, wie soll es zum Glauben kommen? Und ich habe oft mit Eltern gesprochen und gefragt, ja, ist dein Kind gläubig? Keine Ahnung. Okay, Kann sein, ja. Aber was man als Eltern feststellen kann, du kannst nicht ins Herz letztlich gucken, ob es gläubig ist, aber du kannst feststellen, hat es diese Botschaft verstanden? Und dann kannst du feststellen, wie viel von dieser Botschaft ist in das Wesen, in das Herz hineingesunken, wie sehr ist da etwas von der Liebe von Christus. Bis zu einem gewissen Maß kann man das feststellen und dann weiter daran arbeiten. Jeder Mensch muss bestimmte Dinge von Jesus, vom Kreuz, von Gott wissen, um errettet zu werden. Sonst bräuchten wir keine Missionare. Und darum müssen wir oft mit unseren Kindern darüber reden und biblische Wahrheiten erklären. Das Evangelium ist eine Botschaft, eine Nachricht. Und wie stellen wir sie als Vater, als Eltern in den Mittelpunkt unserer Familie, diese Botschaft? Ich habe gesagt, davon reden, weil es Mose so ausdrückt. Und ich will ein paar Beispiele geben. Es kommt immer im natürlichen Kontext der Familie vor, dass man irgendwas zusammenarbeitet. Was weiß ich, spülen, im Garten arbeiten ist noch besser oder irgendwas, wo es schweißtreibend ist. Das sind gute Zeiten der Gemeinschaft. Und warum soll man da nicht davon reden, wenn die Schweißtropfen fließen, zu sagen, das ist bloß wegen der Sünde im Paradies? Da hat Gott gesagt, weil das passiert ist, weil du das gemacht hast, deswegen sollst du im Schweiße deines Angesichts dein Brot verdienen. Unsere Arbeit ist nur oft nur so mühsam und auch so, dass wir sie eigentlich nicht machen wollen, dass wir keine Lust dazu haben. Das ist auch eine Art von Schweiß. Nur deswegen, weil die Sünde in unserem Herzen ist. Sobald die Sünde einmal weggenommen ist, wenn wir wirklich im Himmel sind, da werden wir nicht nichts tun, sondern wir werden mit ganzer Freude und ohne Schweiß die Arbeiten und den Dienst tun, den Gott uns zuweist. Oder wenn man im Urlaub ist und sich ausruht, warum sollen wir nicht davon reden, Hebräer 4, Gott hat noch eine Ruhe übrig für die, die an Jesus glauben. Da gibt es eine Ruhe, die ist viel besser als jeder Urlaub, den du dir vorstellen kannst, egal wo du gerade bist. Oder wenn ihr gemeinsam Sonnenaufgang seht, warum sollst du nicht drüber reden? Jesus, das ist die Sonne der Gerechtigkeit. Wir waren in Finsternis der Nacht und da hat Gott Jesus geschickt und da kam das Licht in unser Leben. Das ist eine natürliche Illustration, die jedes Kind verstehen kann. Jesus kam als Licht in die Welt, um uns zu retten aus dieser Finsternis der Sünde. Oder wenn die Sonne auf- oder untergeht, kannst du auch von der Treue Gottes reden. Hast du schon mal einen Tag erlebt, wo die Sonne nicht aufging? Oder unter? Und so? Man sieht es manchmal nicht wegen der Wolken und so. Wenn man ganz oben am Pol oder ganz unten ist, dann passiert das auch. Aber man weiß warum. Und in unseren Breiten, jeden Morgen geht die Sonne auf. Deswegen Gottes Treue. Hebräer 1, ja. Er hält und trägt alles durch das Wort seiner Macht. Das geht nicht automatisch. Einmal angeschubst und dann wird es schon immer weitergehen. Gott macht das, dass jeden Morgen die Sonne aufgeht. Ein Bild seiner Treue. Weil mein Hauptpunkt im Physikunterricht übrigens. Physik ist die Lehre von der Treue Gottes. Du kannst eine Formel aufstellen und kannst ausrechnen, wo war dieser Planet, Pluto von mir aus oder Jupiter, wo war er vor 1000 Jahren? Wo wird er in 1000 Jahren sein? Wann kommt die nächste Sonnenfinsternis? Kannst du alles ausrechnen? Warum? Weil Gott treu ist. Wenn du einen Regenbogen siehst, natürlich wirst du darauf hinweisen, Gott hat mal diesen Regenbogen in die Wolken gesetzt und das ist auch sein Bund. Wenn Gott sagt, ich werde nie wieder eine Flut über diese Erde bringen, dann tut er das. Und genauso, wenn Gott sagt, jeder, der an Jesus glaubt, der wird errettet werden, dann tut er das. Du kannst dich darauf verlassen. Sein Wort ist zuverlässig. Wenn ihr durch den Wald geht und ihr seht die Ameisen da rumspazieren am Ameisenhaufen, naja, die meisten von euch können, Sprüche 6, Vers 6, da ist, oder auch später dann von den Ameisen die Rede. Was sagt Salomo? Die sind weise. Vier Stück sind unter den Weisen der Erde. Und das sind unter den Kleinen, die Ameisen, ja? Warum sind sie so weise? Sie sorgen heute dafür, dass sie was zu essen haben im Winter. Jetzt bist du jung, jetzt bist du ein Kind, jetzt ist der Sommer deines Lebens. Jetzt ist Zeit, Jesus zu suchen, Gott zu suchen. Jetzt ist Zeit, geistliche Vorräte anzulegen für den Winter des Alters oder des Todes. Sei weise, wenigstens wie dieses kleine blöde Vieh. Suche Gott jetzt, nicht morgen. Heute ist Zeit zu arbeiten, das Evangelium zu verstehen, anzunehmen, zu Christus zu kommen. Warte nicht, das ist töricht. Ich sage die Beispiele nur, um ganz praktisch zu zeigen, was ich damit meine. Du sollst davon reden. Wenn du ausgehst, wenn du eingehst, wenn du beim Essen sitzt, wenn du Urlaub machst, wenn du arbeitest, das ist das Bild, was Mose uns gibt. Du sollst vom Evangelium reden, was ihr mir auch tut. Es muss einen, den Mittelpunkt, den zentralen Sitz in eurer Familie haben. Dann hat es natürlich nur, wenn Jesus bei dir den zentralen Sitz hat. Aber davon gehe ich aus. Im Alltag gibt es unendliche Anknüpfungspunkte und Gelegenheiten, in natürlicher Weise mit unseren Kindern über das Evangelium zu reden. Und das ist, was Gott uns gegeben hat. Diese Aufgabe als Väter. Rede davon. Immer. Und du kannst es, denn es ist eine Botschaft. Es ist kein Zauberwerk. Es gehört nicht zu den Dingen, wo man sagen muss, das kann ich nicht machen. Wie soll ich das machen, dass mein Kind gläubig wird? Das kann ich nicht machen. Okay, und dann bin ich fertig. Das muss Gott machen. Ich kann nur beten. So ist das nicht. Hier ist eine Sache, die kannst du machen. Gott hat nichts von uns verlangt, was wir nicht machen können, dass die Kinder gläubig werden. Das wird er tun. Aber er möchte sehen, dass wir treu sind, indem wir vom Evangelium reden. Ein zweiter Punkt. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes. Und dann geht der Satz weiter. Das Evangelium fängt bei und mit Gott an. Drück nochmal auf den Knopf. Nochmal. Es fängt bei und mit Gott an. Das Evangelium fängt nicht beim Menschen an. Ja, Gott liebt dich. Das steht zwar Gott als erstes Wort drin, aber es geht bloß um mich. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus Christus der Sohn Gottes. Gott hat etwas getan. Und es ist ein Evangelium Gottes. Wenn du in Römer 1, Vers 1 liest, Paulus fängt diese Erklärung des Evangeliums an, im ersten Vers des Römerbriefes, Paulus, Knecht Christi Jesu, berufen Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und an Timotheus schreibt er in 1. Timotheus 1,11 nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut ist. Und auch Markus, wir haben ja eine Predigtserie über Markus, Kapitel 1, Vers 14, nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Und auch das scheint so ein bisschen trivial, aber in unserer Zeit ist eben, wenn die einfachsten Wahrheiten der Schrift auf den Kopf gestellt. Es geht nicht zuerst um dich. Das Evangelium ist nicht, Gott liebt dich. Und schon gar nicht, du bist wichtig. In den heutigen Verkündigungen, das siehst du so oft, da kommt Gott schon gar nicht mehr vor. Du bist wichtig. Ja, also ich habe all die Lieder an der christlichen Schule als Lehrer kennengelernt. Ne? Von Jürgen Wehr zum Beispiel, du bist du, das ist der Clou, ja, du bist du. Das wird da als die gute Botschaft beschrieben. Was ist denn das für eine Botschaft? Du bist wichtig, du stehst im Mittelpunkt, du bist super, du bist cool. Na, wer hört das nicht gerne? Super Lied. Aber beim Evangelium geht es nicht darum, dass Gott irgendwen von uns braucht und dass Gott uns toll findet. Das ist gerade das Gegenteil von dem Evangelium. Es ist das Gegenteil der Botschaft, du bist ein Sünder. Und es gibt nichts Schlimmeres als so, wie du bist. Und du brauchst Jesus, um errettet zu werden. Und was singen sie stattdessen in der christlichen Schule? Du bist du, das ist der Clou. Wir sind nur deswegen hier, weil Gott das so will. Und wir sind nicht um unseretwillen hier, sondern für Gott, zu seiner Ehre. Und deswegen fängt auch der kleine Katechismus mit dieser ersten Frage so an. Was ist die höchste, die vornehmste, die edelste Bestimmung des Menschen? Wofür bist du da? Zu Gottes Ehre. Und das musst du deinen Kindern erklären. Und das musst du ihnen auch erklären, wenn sie in die christliche Schule gehen. Weil du weißt nicht alles, was da vor sich geht. Es geht auf eine Wanderwoche und der Hit ist, du bist du. Und dann kommt es nach Hause und ist irgendwie so drauf. Und christliche Schule ist halt auch so. Es gibt die einen, die das Evangelium erklären, und es gibt andere. Es geht nicht darum, sich selbst zu verherrlichen, sondern Gott zu verherrlichen. Es geht nicht darum, du bist ein genialer Gedanke Gottes. Das ist der Clou. nicht unabhängig von Gott dem Glück nachzujagen, sondern in Gott sein Glück zu finden, in Christus zu verstehen, in ihm ist die Fülle ganz allein und dem nachzujagen. Aber das Evangelium fängt nicht beim Glück an, bei meinem Glück. Und es hat nicht als erstes meine Glückseligkeit als Ziel, auch wenn das damit verbunden ist, sondern das Ziel des Evangeliums ist die Ehre Gottes und es ist die Erhöhung des Namens Jesu. Kannst du das deinen Kindern klar machen? Wenn du mal so ein Baby anguckst, ne, wir haben ja ein paar Babys, die vielleicht nachher aufkommen. Ne, eins ist da, Benaja kommt heute nicht. Aber schon bei den Babys, was machen die? Ne, die schreien rum. Bevor die schon reden können, können die sehr klar ihre Eltern erziehen und ihnen die Botschaft vermitteln, ich bin der Mittelpunkt der Welt. Wenn ich schreie, hast du zu kommen. Sonst schreie ich lauter. Das ist ein Ausdruck der menschlichen Sündhaftigkeit und jedes Baby beherrscht das, ohne dass es in irgendeiner Baby-Egoismus-Lernschule war. Was ist drin? Was machen wir? Gehorchen wir? Bestätigen wir unser Kind in dieser Botschaft, in diesem Verständnis, das von vornherein da ist? Du bist der Klug, ich bin hier der Größte, Papa, Mama. Aber nur der, den ich rufe, wenn ich Mama rufe, will ich den Papa nicht sehen. So sind manche oder umgekehrt, was weiß ich. Lassen wir das alles einfach so durchgehen. Natürlich, wenn es ganz mini ist, dann hat man wenig Möglichkeiten zu kommunizieren. Nee, so läuft es nicht. Aber sehr früh hat man Möglichkeiten, so läuft es nicht, zu kommunizieren. Nein, du bist nicht der Mittelpunkt der Welt. Nein, wenn du schreist, muss Papa, Mama nicht springen. Nein, wenn du auf dem Wickeltisch liegst, du hast nicht das Recht, der Mama in den Bauch zu treten, nur weil es Spaß macht, zu trampeln oder dich im Kot zu wälzen. Man kann auch nonverbal etwas kommunizieren, so wie das Baby auch nonverbal kommuniziert, oder? Kann man Mittel haben, um dem Kind einfach zu zeigen, nein, so geht's nicht. Wenn man verstanden hat, worum es bei diesem ganzen Vorgang geht. Wir haben ein Kind bekommen, in die Hände gelegt bekommen von Gott. Es ist ein Sünder durch und durch verdorben. Es ist dazu bestimmt, von der ursprünglichen Bestimmung her, ein Jünger Jesu zu sein. Jemand, der Jesus liebt von ganzem Herzen. Und am Anfang ist alles in die falsche Richtung gedreht. Und jetzt bist du da als Vater, um das in die richtige Richtung zu drehen. Und Gott hat dir so viel Zeit gegeben, bei manchen Kindern wenig, weil Gott entweder den Vater oder das Kind wegnimmt, aber bei den meisten Kindern doch einige Jahre, wo wir daran arbeiten können, ihm zu zeigen, ja, du bist von Natur aus selbstsüchtig, gegen Gott, du meinst, du bist der Größte, der Rest der Welt sei für dich da. Und du bringst das in so vielen Dingen zum Ausdruck, wenn sie älter werden und miteinander spielen, das ist meins. Der hat angefangen. All diese Sachen, die alle Kinder machen. Aber zu oft sagen Kinder, naja, das machen doch alle, ist doch ganz normal. Ja, aber weil es normal ist, musst du genau an der Stelle anfangen, das Evangelium in den Mittelpunkt zu rücken. Und Gott wird dir Weisheit geben, das zu kommunizieren. Du bist nicht der Chef hier. Du bist nicht im Mittelpunkt der Erde. Du bist hier, um zu dienen. Das ist meins, bedeutet, Gott hat es dir anvertraut, um anderen damit zu dienen und dass andere auch ihre Freude daran haben dürfen. Wenn Geschwister hier aufgenommen werden, von manchen habe ich dann schon gehört, ja, das ist doch deins. Nein, das gehört der Gemeinde. Was ich habe, das gehört der Gemeinde. Das ist, was wir in der Apostelgeschichte haben. Keiner hat von sich gesagt, das ist meins. Sie hatten alles gemeinsam. Wenn einer das gebraucht hat, sie haben es gemeinsam benutzt. So, wir wollen, dass unsere Kinder dahin kommen. Und es fängt da im Kinderzimmer an, wo das Dreijährige sagt, meins, der darf es nicht haben. Du kannst keine Predigt halten deinem dreijährigen Kind. Aber in irgendeiner Weise kannst du verstehen, du kannst es nicht durchgehen lassen. Und Gott gebe dir Weisheit, an der Stelle das Richtige zu tun und zu sagen, um es in die richtige Richtung zu bringen. Und diese Aussage, das ist meins, in der richtigen Weise in den Zusammenhang des Evangeliums zu stellen. Und das Kind wird dich beobachten, ob du das in deinem Leben auch wirklich tust. Wenn du sagst, das ist meins, mein Auto fasst keiner an, dann ist deine Botschaft nicht sehr kräftig, wenn du dem Kind sagst, du musst aber dein Auto hin, deinem Geschwisterchen geben. Wir, die Kinder, sehen, wie wir selbst diese Botschaft aufnehmen und ob Gott der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Das Evangelium fängt bei und mit Gott an. Und wenn du willst, dass deine Kinder das begreifen, dann stelle das Evangelium in die Mitte, in den Mittelpunkt deiner Familie. Nun, an der Stelle nochmal sowas, wo es auch noch ein bisschen praktisch werden kann. Nebenan, die Kinder lernen ja den Kinderkatechismus. Wir müssen in unserer Gemeinde betonen, dass es nicht der Job, die erste Aufgabe der Gemeinde ist, die Kinder zum Glauben zu führen und zu Jüngern zu machen. Es ist die erste Aufgabe der Eltern. Das, was nebenan passiert mit dem Kinderkatechismus, wo die Kinder das lernen und die Fragen abgefragt werden, das ist eine Hilfestellung. Und wenn wir die Gemeinde richtig verstehen im Kontext mit der Familie, dann werden wir eine dienende Rolle einnehmen. Und das ist auch, was die christliche Schule sein. Sie kann eine Dienerin sein für die Familie. Und da, wo es umgedreht wird, dass die Familie der Schule oder der Gemeinde dienen muss, sind zwei verschiedene Sachen, ich will es nicht vermischen. Wir können nicht die Aufgabe wahrnehmen, weder die Schule noch die Gemeinde, die Gott den Eltern gegeben hat. Das ist, was ich eigentlich sagen will. Gott hat die vornehmste Aufgabe, dass Kinder zu Jüngern Jesu, zu Gotteskindern werden, in die Hände der Eltern zuerst gelegt. Und wenn es um den Kinderkatechismus geht, wieder, genauso müssen die Eltern wirklich verstehen, was hier vor sich geht. Es geht nicht darum, dass sie diese Worte recht sagen können, sondern es geht darum, dass sie verstehen, warum das so ist. Warum sind die ersten 5 Fragen im Kinderkatechismus die und nicht andere? Warum fängt so an, wer hat dich gemacht? Wer hat dich gemacht? Warum fängt der Kinderkatechismus so an? Na, weil das Evangelium mit Gott anfängt, deswegen ist das erste Wort, was sie sagen sollen, Gott. Sie sollen als erstes begreifen, wer hat dich gemacht? Gott. Alles fängt bei Gott an, nicht bei mir. Nicht du bist du, nicht ich, Gott hat dich lieb. Gott hat dich gemacht. Was hat Gott noch gemacht? Gott hat alle Dinge gemacht, nicht bloß dich. Und wozu hat Gott dich und alle Dinge gemacht? Nicht damit du im Mittelpunkt stehst. Nicht damit du alle Ressourcen dieser Welt aufbrauchen kannst und alles muss dir dienen, sondern er hat alles zu seiner eigenen Ehre gemacht. Das ist die dritte Frage. Er hat alles zu seiner eigenen Ehre gemacht. Dich auch. Nun, wenn das so ist, wie kannst du Gott verherrlichen, indem ich ihn liebe und tue, was er sagt? Ja, wir sind hier bei dem, was Mose sagt. Du sollst den Herrn von ganzem Herzen lieben, ganzer Seele, all deiner Kraft. So wird Gott verherrlicht, wenn jeder Einzelne von uns Gott liebt, aller Kraft. Und wie zeigen wir, dass wir Gott lieben? Indem wir tun, was er sagt. So hat Jesus das klar gemacht seinen Jüngern. Daran sehe ich, dass ihr mich liebt, wenn ihr meine Gebote befolgt. Das finden wir in Johannes 14 bis 16 und auch im ersten Johannesbrief. Der Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, das ist Ausdruck der Liebe zu Gott. Und warum sollst du Gott verherrlichen? Das ist der Grund dafür, weil er mich gemacht hat und weil er für mich sorgt. Er hat mich gemacht. Das gibt ihm ein Recht, über mich zu bestimmen. Und weil er mich gemacht hat, weiß er auch, was das Beste für mich ist, was meine höchste Bestimmung ist. Ich kann nicht meine Bestimmung als Mensch erfüllen oder erreichen ohne Gott. Nur in ihm. Nur durch ihn, nur mit ihm. Das Evangelium fängt bei und mit Gott an. Darum stellt das Evangelium in den Mittelpunkt deiner Familie. Haben wir noch was, Tim? Ja, Jesus Christus ist da natürlich. Das ist mein dritter Punkt. Das Zentrum des Evangeliums ist Jesus Christus. Darum fängt auch meine Erklärung so an. Das Evangelium ist die gute Botschaft, die gute Nachricht, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, etwas getan hat. Und dann geht's weiter. Jesus Christus. Wo jemand nicht von Jesus spricht, da gibt es kein Evangelium. Im Evangelium geht es um Jesus Christus. Er steht im Mittelpunkt. Und wenn du willst, dass dein Kind errettet wird, dann musst du zuerst über Jesus sprechen. Jesus Christus. Nochmal Markus Kapitel 1, Vers 1, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Deswegen habe ich das so auch da reingenommen, Markus 1. Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Da ist so vieles enthalten darin, ja. Es geht um diese Person, Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes und er ist doch Mensch geworden. Das Evangelium fängt mit Jesus an. Und es ist deswegen eine gute Botschaft, weil es um Jesus Christus geht. Weil es uns Jesus Christus, den Sohn Gottes, offenbart. In Jesus Christus zeigt es uns den ewigen, unsichtbaren, unbegreiflichen Gott und gleichzeitig den menschgewordenen Sohn Gottes, den wir anfassen können, den wir zwar immer noch nicht wirklich begreifen können, aber doch greifen können. 1. Johannes 1, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens. Wir konnten ihn anfassen. Nun, wir können das nicht mehr heute, aber wir haben Zeugen, die ihn wirklich angefasst haben und die ihn beschrieben haben. Und so haben wir die Offenbarung des Menschen Jesu Christi, der der Sohn Gottes war, in der Schrift. Und können in ihm Dinge begreifen, die ohne ihn völlig unbegreiflich sind. Zumindest besser begreifen. Die Bibel enthält viele Geheimnisse, die der Welt völlig unbekannt bleiben und die für uns manchmal schwer zu begreifen sind. Das Evangelium ist ein vollkommenes Rätsel für den menschlichen Verstand. Und es kann nur durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes im Glauben erfasst werden. Aber die größten und die herrlichsten und die unfasslichsten Geheimnisse der sichtbaren und der unsichtbaren Welt sind in Jesus vereint. Wenn ihr mal die Bibel lest und auf Dinge kommt, wo ihr denkt, das ist doch eigentlich, das kann sich kein Mensch ausdenken. Und, ne? Aber da, wo die schwierigsten, die größten, die herrlichsten Geheimnisse sind, da kommst du zu Jesus. Ein Gott, drei Personen. Wer kann das begreifen? Was ist das für eine Religion, sagen die anderen. Ihr habt doch viele Götter, sagen die Moslems. Ihr habt doch drei Götter. Nein, wir haben einen Gott. Drei Personen, wer kann das verstehen? Dieses Geheimnis ist wirklich geoffenbart in Jesus. Wenn wir auf Jesus schauen, gut, dann können wir zurückgehen im Alten Testament. Dann von da aus gehen, sehen wir an den Stellen, da ist auch schon die Rede von mehreren Personen. 1. Mose 1,1 schon gleich, lasset uns Menschen schaffen. Aber wer kann da von da ausgehend verstehen, dass Gott ein Wesen in drei Personen ist? Erst durch Jesus. Oder was wir in der letzten Lehrstunde gehört haben, eine Person, zwei Naturen. Da ist eine Person, Jesus Christus, er ist ganz Gott, er ist ganz Mensch. Wer kann das begreifen? So ein armes Schwein wie ich, der Mathematik studiert hat. Okay. Wer kann das begreifen? Keiner kann sich das ausdenken. Jesus ist Gott von Ewigkeit und in Ewigkeit. Aber er wurde Mensch und ist nun in Ewigkeit Mensch. Aber er war nicht Mensch von Ewigkeit her. Wie soll ich das begreifen? In Jesus sind diese größten Geheimnisse. Gottheit und Menschheit vereinen sich, beide singen mit dem einen Lied. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Ja, wo? In Jesus kommt der Schöpfer uns nah. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Oder ein anderes, da ist ein abscheulicher Sünder, völlig verderbt. Da ist der heilige, gerechte Gott. Und jetzt werden die vereint, versöhnt, eins gemacht, so wie der Sohn und der Vater eins sind, ist plötzlich dieser Sünder, an dem nichts Gutes ist, mit diesem heiligen Gott, der nur gut ist, vereint und eins gemacht. Wie soll das gehen? Wer soll das begreifen? Nur in Jesus. Oder vergängliche Wesen, ja, nichts ist so sicher wie der Tod für uns Menschen. Wie das Gras ist Blume, heute blüht es, morgen verwelkt. Ein vergängliches Wesen. Und jetzt versetzt ihn ein ewiges Reich. Teil von einem ewigen Königreich. Wie kann das sein? Nur in Jesus. So, was ich sagen möchte, die gewaltigsten geistlichen Wahrheiten sind in diesem Evangelium von Jesus Christus beinhaltet. Das ist nicht der Anfang des Christentums. Es ist allumfassend. Und diese gewaltigsten Wahrheiten, die wir in Ewigkeit wahrscheinlich nie vollständig verstehen werden, die sollen wir jetzt unseren Kindern erklären. Sprich von Jesus. Da wird plötzlich alles einfach. Du schaust auf ihn, auf die Sonne der Gerechtigkeit. Und es ist ganz einfach, glaube an diesen Jesus, dann wirst du gerettet werden, dann hast du Anteil an all diesen Herrlichkeiten. Glaube an ihn. Und das ist wieder so eine unbegreifliche Sache. Lauter solche Dinge, die kein Mensch begreifen kann. Und doch, was notwendig ist, um errettet zu werden, kann jedes kleine Kind begreifen. Was für ein Rätsel. Zentrum des Evangeliums ist Jesus Christus. Und wir werden nie ans Ende kommen, das zu verstehen oder zu begreifen oder zu erforschen, was uns in Jesus gegeben ist. Darum hast du genug Stoff, mit deinen Kindern zu sprechen. All diese Herrlichkeiten in Jesus. Rede viel von Jesus. Und wenn du einen Vater willst, der seinen Kindern das höchste Gut im Universum schenken will und Zutritt zu den höchsten Geheimnissen der Welt schenken willst, dann mach ihnen den Heiland lieb. In Jesus werden all die Knoten gelöst. Stell das Evangelium von Jesus Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, in den Mittelpunkt der Familie. Möchte Gott uns dazu segnen. Ich möchte damit schließen und mit uns beten. Unser Gott und Vater, wir wollen dich loben und preisen dafür, dass du ein unendlicher, ewiger, heiliger, gerechter, vollkommener Gott bist, majestätisch von Ewigkeit zu Ewigkeit, aber dass du dich in Jesus Christus geoffenbart hast, deinem eigenen Sohn, damit wir, vergängliche Wesen, durch und durch verdorben durch die Sünde, nicht nach dir fragend, ein Abscheu in deinen Augen, damit solche wie wir sind, vereint werden können mit dir und jetzt Gotteskinder sein können, weil du das Erlösungswerk in deinem eigenen Sohn vollbracht hast. Weil du allein aus Gnaden ihn hingegeben hast, um deinen Zorn auf ihn zu legen, damit wir frei ausgehen können, Vergebung unserer Sünden haben und jetzt im Glauben an Jesus aus Gnaden leben dürfen. Und Herr, unser Gott, dieses sind Dinge, die wir nicht begreifen können und doch hast du uns errettet, weil niemand durch Erkenntnis errettet wird, sondern allein durch Glauben. Und wir bitten dich, dass du uns alle, die wir Kinder haben, die du uns anvertraut hast, dass du uns Weisheit und Gnade schenkst, viel von Jesus zu reden, ihn unseren Kindern Christus lieb zu machen, groß zu machen, ihn zu verherrlichen, in all unserem Reden, bei allen Gelegenheiten, die du uns in unserem Alltag gibst, auch von dir zu sprechen und zu zeigen, wie du über allem bist und wie alles nur durch dich besteht und wie herrlich und gewaltig du bist. Und möchtest du es in unseren Kindern wirken, das, was wir nicht können, dass sie errettet werden, dass sie dein Wort nicht nur mit dem Verstand begreifen und ergreifen, sondern mit ihrem Herzen verstehen und glauben, dass Jesus Christus dieser Erlöser ist, der gestorben ist für die Sünde, jedes Einzelne, der zu ihm kommt und diese Sünde bekennt. Herr, wir vertrauen auf dich in diesen Dingen. Und wenn wir in diesen Lehrstunden darüber reden, über unsere Verantwortung als Eltern, darüber, was wir zu tun haben, möchten wir nie dahin kommen zu denken, dass wir es im Griff haben. Dass wir, wenn wir nur alles richtig machen, dass dann die Kinder schon zum Glauben kommen werden. Herr, du hast dir das vorbehalten, in deiner Weisheit wirklich in den Kindern Glauben zu wirken. Sie zu Gotteskindern zu machen, die Wiedergeburt in ihnen zu wirken. Und Herr, darum rufen wir umso mehr zu dir, dass du uns hilfst, da nicht im Weg zu stehen, sondern Mittel in deiner Hand zu sein, um unsere Kinder zu segnen. Wir vertrauen auf dich, unser Gott, denn du bist gut und wunderbar und du hast uns in Jesus gesegnet. Wie wirst du uns mit ihm nicht auch alles schenken? Amen.